HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Mit dabei ist Muchel.
Moin.
Ich, Gato, bin mit dabei und heute, ihr habt es schon an dem Folgentitel gesehen, eine Spezial-Sonderfolge. Viele haben es von euch sich gewünscht. Mit dabei ist Toni Leistner. Herzlich willkommen.
Moin, hallo.
Und wie lange haben wir darauf jetzt hingearbeitet? Ich meine, wie häufig haben wir in der Community gesagt, also Gato, wenn wir mal jemanden hier bei uns im Podcast haben wollen, dann Toni Leistner, schreibt ihm bei Instagram. Und ich glaube, es haben einige gemacht, haben dich bei Instagram angeschrieben, ey, du musst jetzt unbedingt mal zu den Jungs im Podcast. Und ja, jetzt spielst du nicht mehr bei uns und jetzt klappt es endlich, dass du mal bei uns dabei bist.
Ja, ja, auf jeden Fall viele Nachrichten bekommen, dass ich nicht mal bei euch mitmachen kann. Und ja, jetzt habe ich mich durchgerungen und freue mich echt hier zu sein,
ja. Ja, cool. Ja, ist gut. Das Moin ist auf jeden Fall noch geblieben bei der Begrüßung. Das gefällt mir sehr gut. Yeah. Wir sprechen über einiges. Einiges wird sich natürlich auch wieder spontan ergeben, aber grundsätzlich über deine aktuelle Situation, über deine Zeit beim HSV, aber auch vor allen Dingen, was bist du für ein Mensch? Was hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist? Du wirst ja von vielen gefeiert. Teilweise auch kontrovers natürlich, aber das ist ja gerade so interessant in der heutigen Zeit, wo vielleicht alle gleich sind. Aber ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal mit der aktuellen Zeit an. Wir nehmen jetzt hier gerade Montag auf. Am Wochenende war das Spiel, wo du in der 94. Minute das 2-2 geschossen hast. Relativ spektakulär. Erzähl mal was dazu.
Ja, es war so, die Freude war natürlich groß nach dem Spiel. Weil ich natürlich das 2-2 gemacht habe in der 94. mein erstes Tor für Sint-Truiden. Aber so, wenn man das ganze Spiel sieht, war es natürlich eine Enttäuschung, dass wir gegen so ein Top-Team nur einen Punkt geholt haben, weil ja, ich glaube, zur Halbzeit kann es schon 3-0 für uns stehen. Wir haben so viele hochkarätige Chancen gehabt und deswegen konnte Kompanie mit seiner Mannschaft da echt mit dem Punkt zufrieden sein.
Kompanie ist da Trainer oder?
Ja, der war angekommen als Spielertrainer und dann lief es nicht so, wie er sich das gedacht hat als Spielertrainer und dann hat er nur noch den Trainer gemacht.
Ja, auch natürlich mit einer HSV-Vergangenheit. Das war noch so irgendwie so die Zeit, wo wir international gespielt haben, wo wir irgendwie durch Europa getingelt sind.
Wo es noch lief, ja.
Wo wir nicht nur von Europa geträumt haben, sondern wirklich noch in Europa gespielt haben. Das war so mit Nigel de Jong und so, das waren echt noch ein paar, das war eine geile Zeit eigentlich.
Ja, herrlich. Aber jetzt, sagen wir mal ganz kurz, Stand jetzt, bist du zufrieden, bist du happy, läuft alles gut?
Ja, es läuft alles gut. Also ich kann wieder das machen, was ich liebe, auf dem Feld stehen, verteidigen, ja, der Mannschaft helfen, Kommandos geben. Und ja, dafür ist ja jeder Fußballer geworden, um da jedes Wochenende zu spielen.
Was ich krass finde, ist, du bist ja direkt Captain geworden. Weiß nicht, wie kam das? Also kam auf einmal dann irgendwie der Trainer und sagte, yo, auf dich haben wir gewartet, du gehst voran, du bist Captain oder wie kam das?
Ja, der Trainer, euch auch bekannt, Bernd Hollerbach.
ähnlicher Spielertyp.
Genau, hat mich vorher angerufen, hat mich dann gefragt, ob ich mir das alles so vorstellen kann, weil ja auch einige Sachen mal umstrukturieren wollte in dem Verein, weil vieles sich über die Jahre so eingefahren hat. Und deswegen ja, war mir da auch nicht Angst und Bange. Ich habe das in England schon gemacht als Kapitän und ja, deswegen hat er mich da so als Verbindungsstück gesehen zwischen den ganzen Kulturen, die wir da in der Mannschaft haben. Und ja, das klappt bisher ganz gut.
Und ist das ein Problem mit einer sprachlichen Barriere, so als Captain da voranzugehen?
Ja, wir machen alles in Englisch. Also wir haben eine große japanische Fraktion, weil wir auch einen japanischen Background da haben vom Verein her. Mhm. Wir haben viele Belgier, wir haben einige Franzosen, wir haben drei deutsche Spieler, den deutschen Trainerstab, aber auch einige Belgier, die noch Deutsch sprechen. Ja, und da ist es ja die Amtssprache halt Englisch und das bekommen wir alle ganz gut hin.
Mhm. Ah, cool. Also auf jeden Fall interessant. Können wir später vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn wir Zeit haben. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen von vorne nochmal anfangen. Also wo kommst du her? Ich denke, es ist bekannt, dass du aus Dresden kommst. Aber erzähl mal, wie bist du zum Fußball gekommen und wie waren dann so deine Karrieresteps?
Ja, ich habe in der Grundschule waren wir immer so ein magisches Kleeblatt, haben sie uns früher mal genannt. So. Also vier Freunde. Und wir haben uns dann einfach entschlossen, da mal ein bisschen kicken zu gehen. Ja, der eine hat relativ schnell wieder aufgegeben. Wir anderen haben dann noch gut durchgezogen. Und dann haben wir irgendwann mal mit unserer Grundschule gegen Dynamo Dresden gespielt in der Halle. Und da bin ich schon das erste Mal so aufgefallen. Wir haben zwar, glaube ich 18-3 verloren, aber die drei Tore habe ich gemacht.
Warst du damals dann quasi Stürmer oder hast du damals schon irgendwelche Dresdner weggecheckt und hast den Laden da hinten versucht, sauber zu halten?
Also damals habe ich alles gespielt. Ich habe mir Ball geholt, bin durchgetrippelt. Ja, und dann ist alles so nacheinander gekommen. Also dann hat man die Grundschule verlassen. Man hat sich überlegt, was für einen Weg man einschlägt. Dann habe ich diese Annahmeprüfung da in der Sportschule gemacht und habe die da auch bestanden und habe mich dann aber erstmal für einen kleineren Verein entschieden in der Jugend, der aber zu dem Zeitpunkt damals FV Dresden Nord, die heißen jetzt Borea Dresden, so in der Jugend eigentlich gleichgestellt war und wir hatten eigentlich zu dem Zeitpunkt die größeren Talente. Wenn man so sieht, da kommt ein Stefaniak her, da kommt ein Toni Janschke her.
Krass.
Da kommt ein Niklas Hauptmann her. Also da sind schon einige Spieler, die das Fußballspielen gelernt haben.
Also eine gute Jugendarbeit.
War auch einfach näher zu meinem Haus, zu meiner Familie. Und deswegen habe ich mich erstmal für den Verein entschieden. Und klar gab es jedes Jahr immer so die Abwerbungsversuche von Dynamo Dresden. Habe aber in der Jugend nur ein Jahr da gespielt. Da haben die Vereine so eine Kooperation miteinander gemacht. Und in dem war ich alter B-Jugendjahrgang, U17. Und da sind wir auch mal aufgestiegen. Aber sonst habe ich halt nur für Dresden Nord gespielt.
Aber B-Jugend heißt, du bist ziemlich spät zum Fußball gekommen?
Ich habe, wie gesagt, mit 6, 7, wann geht man in die Grundschule? 7, ja. 7 ja. Angefangen mit Fußball. Und dann halt erstmal den kleinen Verein so ein bisschen gekickt und dann bin ich dann zu Dresden Nord. Das ist dann halt schon ein höheres Niveau gewesen. Da spielt man auch in den höchsten Ligen, was den Nachwuchs so gibt, also in Sachsen und Umgebung.
Mhm.
Und ja, deswegen habe ich da das Fußballspielen gelernt.
Und dann quasi zu Dresden gewechselt, glaube ich, 2010, 2011. Dann sich da so ein bisschen durchgekämpft erstmal, ne?
Genau, vorher habe ich noch ein Jahr Oberliga bei Dresden Nord gespielt, fünfte Liga damals. Und das lief eigentlich ganz gut. Da habe ich noch ein paar Spiele sogar vorne im Sturm gespielt. Also meine ganze Jugend war eigentlich so geprägt von Abwehr-Sturm. Und ja, und danach bin ich halt in die U23 von Dynamo Dresden gewechselt und nach einem halben Jahr durfte ich dann aber schon bei der ersten Mannschaft mittrainieren und ja, dann ging das so Step by Step. Also geschenkt wurde einem ein Nix, weil da waren natürlich auch Spieler dabei wie eine Mike Wagefeld und so, die natürlich schon gefühlt zu dem Zeitpunkt alles gesehen haben.
Ja.
Da muss es anders als heute. Also da musste man sich als junger Spieler schon wirklich hinten anstellen.
War das dann so, dass tatsächlich so die ganzen jungen Spieler, also klassisch, wie man es vielleicht auch aus den anderen Mannschaftssportarten kennt, so mussten die ganzen Drecksarbeit machen und waren erstmal wirklich ganz, ganz weit unten? Oder?
Das schon, also ja, das geht vom Tor tragen, wo die Älteren dann gar nichts mehr gemacht haben, oder vom Bälle aufpumpen. Also da musste man dann wirklich schon alles machen. Also
die gute alte, harte Schule sozusagen einmal durchlebt, was heute vielleicht ein bisschen verweichlich ist.
Das stimmt, also es hat sich komplett geändert. Also ich glaube, ich würde es auch nicht missen wollen, weil dadurch lernt man auch extrem viel. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich in der Zeit noch das Fußball-ABC gelernt habe und da auch echt viel mitbekommen habe, auch von den älteren Spielern.
Und glaubst du, das ist eine Sache, die jetzt den Jungspielern fehlt? Oder das, was eigentlich wichtig wäre, was man den Jungspielern jetzt noch mitgeben sollte? Weil, also so aus unserer Perspektive, sie kriegen schon viel hinterhergetragen. Es wird irgendwie schon so ein Schutzwall um sie rumgebaut. Also ich finde, das gehört ja, auch mit dazu, so manchmal sich die Sporen zu verdienen und einfach auch mal ja auch mal Dreck zu fressen, ne? Also so.
Das stimmt schon. Also man kann das jetzt nicht auf, ich denke nicht auf jeden Verein zu 100% so sagen, weil ich sage das immer gerne so an einem Beispiel von Red Bull Leipzig. Mhm. Die Jungs bekommen da natürlich schon das Geld relativ früh in den Arsch gesteckt. Schaffen es dann wahrscheinlich nicht, weil halt viele Topstars gekauft werden in die erste Mannschaft und könnten sich dann natürlich, wahrscheinlich weil sie auch extrem gute Qualität haben, in der Drittligamannschaft mal zeigen, aber denken sich dann, oh, die zahlen ja so wenig und das Trainingsgelände ist vielleicht nicht das, was ich bei RB gewohnt bin, aber ja, das ist dann halt alles schon ein bisschen extrem verstrahlt.
Ja, interessant, interessant. Wenn wir jetzt mal bei deinem Werdegang nochmal bleiben, also Dresden, dann Laie, Hallescher FC, dann Union Berlin. Und Union Berlin warst du ja, hast du, glaube ich, mit die längste Zeit deiner Karriere, glaube ich, so verbracht. War das auch so die Station, wo du sagst, so, das ist mein Verein, sage ich jetzt mal so. Also hast du eine besondere Bindung zu oder irgendwie zu jedem dann doch irgendwie so ein bisschen?
Naja, erstmal bin ich nach meiner Halle-Leihe wieder zurück. Da gab es ja immer diese Local-Player-Regel. Eigentlich wollte ich weg unbedingt, weil diese Regel mir tierisch gegen Strich ging. Man war eigentlich nur so der Lückenbüßer, sage ich jetzt mal, um diese Regel zu erfüllen. Bin dann aber zurück. Dann wurde der Trainer relativ schnell entlassen, Peter Packholt damals. Und habe dann unter Olaf Janssen wirklich mal eine Chance bekommen. Und dann meine ersten Spieler sogar im defensiven Mittelfeld gespielt.
Oh.
Ja, habe relativ ordentlich gemacht, aber bin dann relativ auch schnell wieder in die Innenverteidigung gegangen und habe dann wirklich viele Spiele unter Olaf Janssen gemacht in der Rückrunde. Und ja, darüber bin ich extrem froh. Und klar war es traurig, dass wir dann im Endeffekt abgestiegen sind. Aber das waren viele Faktoren, die da so zusammengekommen sind. Und dann bin ich halt zur Union, ja. Und ja, jeder kennt meine Verbindung zur Union. Also es war eine extrem schöne Zeit, eine extrem lehrreiche Zeit. Ich hatte schon einige Trainer da. Auch einige Trainer, die...
Beim HSV oder bei Union?
Nee, bei Union. Aber ich würde sagen, ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Also und das ist, denke ich, auch immer das Wichtigste, dass man, egal welchen Trainer man hat, man immer was mitnimmt.
Was waren da so bei den Trainern so die besten Trainer oder teilweise auch so die Sachen, die du mitgenommen hast?
Also das, wo ich mich taktisch, fußballerisch mit am meisten entwickelt habe, ja klar, der Name ist jetzt zwar blöd, wenn man den nennt, so mit der Geschichte danach, was passiert ist, ist trotzdem Sascha Lewandowski.
Mhm.
Weil der einfach vom Fußball her so echt extrem Sachverstand hatte und das extrem gut rüberbringen konnte. Vom Menschlichen her muss ich sagen, Jens Keller bei Union Berlin, der auch extrem sich immer extrem vor die Mannschaft gestellt hat, uns extrem auch gekitzelt hat, selber aus sich rauszukommen und so und sich nicht alles gefallen zu lassen. Da hat man auch gemerkt, dass er selber lange Profi war und da auch sein Know-how weitergeben konnte. Und ja, deswegen sind das so die zwei Trainer, wo ich sage, da habe ich mit am meisten gelernt bei Union Berlin.
Und wenn wir mal die Trainer weglassen von Union Berlin, dann habe ich hier eine Sprachnachricht bekommen, wo du auf jeden Fall bei Union Berlin auch im Herzen geblieben bist. Und mal schauen, ob du denjenigen kennst und was du dazu sagst.
Hey Toni, hier ist der Nils aus Köpenick. Ich wollte mal fragen, wer der trinkfesteste Unioner für dich ist und seit wann bist du eigentlich schon so ein Hardcore-Finch-Fan? Das sehe ich ja immer. Du folgst dem ja und so. Du bist ja ein richtiger Dollar-Fan von dem. Mach's gut.
Finch asozial ist dir, glaube ich, ein Begriff, oder?
Ja, ja, wir kennen uns sehr gut, ja. Der trinkfesteste Unioner, ja, zu meiner Zeit, ich habe zwar noch kurz mit ihm zusammengespielt oder trainiert, war Thorsten Matuschka. Wir haben nur die Vorbereitung miteinander erlebt und es war aber gefühlt auch so die lustigste Zeit, die ich in meiner Karriere hatte, weil ich noch nie einen Menschen gesehen habe, der so viel Blödsinn im Kopf hat und das aber auch so ernsthaft und gut rüberbringen kann.
Deswegen kann ich ihn manchmal. Von dem sollen wir dich übrigens schön grüßen, dem alten Holzfuß, hat er gesagt.
Ja. Genau, deswegen kann ich ihn manchmal bei Sky, wenn er so seriös tut, gar nicht ernst nehmen.
Ja, das glaube ich,
Genau, und ja, und Finch asozial, das ist halt, oder wie er jetzt heißt, Finch, ist halt so über die Jahre so entstanden. Ich habe ihn immer so damals bewundert, dass er fast bei jedem Auswärtsspiel, weil bei jedem Heimspiel in der ersten Reihe stand und uns supportet hat. Und ist halt Köpenicker gefühlt durch und durch. Und ja, deswegen haben wir da ab und zu Kontakt gehabt und haben uns auch vor ein paar Wochen mal in Köln getroffen. Und ja, ist auf jeden Fall immer lustig mit ihm.
Ja, wir feiern ihn auch. Er ist ein guter Typ, auf jeden Fall.
Ja, absolut, ja.
Jo, und dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch ganz viele Fragen, die kommen natürlich gleich noch. Dann bist du aber erstmal von Union auf die Insel gewechselt. Erzähl mal, warum dieser Schritt und wie ist der Fußball da auf der Insel? Ist das wirklich so ein Unterschied zu Queen's Park Rangers, ne, meine ich, oder? Ich muss mal kurz gucken.
Ja,
zu Queen's Park Rangers, genau.
Ja, es war immer so ein Traum von mir, mal den dahin zu wechseln, wo der Fußball herkommt. Und das ist ja England und ich muss sagen, ich bereue diesen Schritt auf gar keinen Fall, weil wenn man da sieht, mit wem man da in dieser Liga gespielt hat, auch wenn es nur die zweite englische Liga war, da bin ich echt stolz, dass ich so gegen solche Spieler spielen konnte, wie Rooney, wie einen Peter Crouch, wie einen Bojan Krikic, der jetzt in England vielleicht jetzt nicht so Fuß gefasst hat, aber trotzdem gefühlt 100 Spiele für Barcelona gespielt hat. Und dann, wenn ich einfach nur die Nationalmannschaft von England angucke, also da ist ein Tammy Abraham, der zu der Zeit ausgeliehen war, ein Aston Villa, ein Reece James, ein Grealish, gegen den ich da gespielt habe. Gefühlt sind da 7, 8 Spieler, die jetzt bei der Europameisterschaft waren, gegen die ich auch in der Championship gespielt habe. Und ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also es war schon eine geile Erfahrung.
Also was sich auf jeden Fall bei deinem Verein so durchzieht, ist natürlich auch so, es sind einfach irgendwo auch Traditionsvereine und geile Vereine. Es ist jetzt nicht diese Retortenvereine, ne, wie Red Bull Leipzig oder irgendwie ein VfL Wolfsburg, sondern das sind ja schon alles irgendwie Vereine, die wirklich auch eine Tradition haben und auch eine Geschichte zu erzählen haben. Selbst jetzt auch, ne, wenn wir gleich noch weiterkommen zu Köln, HSV. Ist das für dich so, der jetzt auch Fußball spielen gelernt hat, irgendwie, ne, wie du ja vorhin auch gesagt hast, wirklich noch unter den Bedingungen, dass man auch ein bisschen Gras fressen musste und auch nochmal härter rangenommen worden ist. Ist das für dich, spielt das für dich auch mit eine Rolle, zu welchem Verein du wechselst, dass es einen Verein hat, ist, der irgendwie eine Tradition und irgendwie eine Geschichte und eine Heritage hat? Oder blendet man das irgendwie so ein bisschen aus und schaut eher so auf sportliche Sachen?
Nee, das hat auf jeden Fall immer schon mit eine große Rolle gespielt. Also ich glaube, jeder Fußballer mag es mehr, wenn der Verein so richtig supportet wird. Also wenn da Fangesänge sind, wenn die Fans da wirklich komplett hinter dem Verein stehen und nicht, sage ich jetzt mal, wie in Wolfsburg, dass es einfach nur mal Freitickets für das Volkswagen-Werk gibt, und die da mit ihren Klatschpappen da sitzen und ein bisschen versuchen, Stimmung zu machen. Deswegen war das immer schon so, dass ich da nach ein Auge oder dass ich da ein Auge drauf geworfen habe, wie die Fankultur ist, wie der Verein sich gibt nach außen. Und deswegen würde ich lügen, wenn ich sage, dass ich darauf nicht geachtet habe.
Nachdem du dann, da bist du ja nach Köln gewechselt quasi und dann ja zum HSV, und da fragt ein Hörer von uns, August Kleber, mit welchen Erwartungen bist du nach Hamburg gekommen?
Würde ich ja auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich nicht mit dem Hamburger SV aufsteigen wollte. Also Ich habe das halbe Jahr zuvor in der ersten Bundesliga gespielt, habe gemerkt, wie geil das ist, was das für einen Spaß macht, was das für eine Qualität ist, und deswegen wollte ich unbedingt da wieder zurück, und war alles nicht so einfach mit Corona, muss ich auch ehrlich zugeben, dass man da nicht 18 Vereine hat, wo man sagen kann, okay, da oder da gehe ich hin, und deswegen kam das Angebot vom HSV, und ja, ich glaube, da muss man auch nicht lange überlegen, wenn dann ein Angebot vom HSV kommt, ist immer noch mit einer der größten Vereine in Deutschland, ja, in der ewigen Bundesliga-Tabelle immer noch auf Platz 5 oder 4 oder 5, und deswegen musste ich da gar nicht lange überlegen und war extrem stolz, dass ich da so ein Angebot bekommen habe.
Und dann, ja, also beschreib mal so die Zeit beim HSV. Das ist natürlich das, was ganz viele Hörer jetzt interessieren. Also es kommen ja, ich könnte jetzt gefühlt 100 Nachrichten lesen. Also Leonardo schreibt, Toni, warum bist du so ein geiler Magger? Also du hast ihn natürlich relativ schnell, oder sag ihm einfach mal danke, danke, dass er da war. Danke, was er für unseren Verein geleistet hat, schreibt Vicky 1887. Also du hast dich auch schnell in die Herzen der Fans gespielt. Wahrscheinlich auch mit deiner Art, irgendwie Fußball zu spielen, auch mit deiner Mentalität.
Ich glaube, einfach auch mit dem Bodenständigen. Ne? Also ich glaube, das strahlst du schon aus, dass man dir das auch abnimmt, dass du jemand bist, der irgendwie klare Worte findet und auch sagt, was er denkt und damit vielleicht auch nicht hinterm Berg hält, was vielleicht manchmal auch hinderlich sein kann bei manchen. Ne? Also manche kommen damit sicherlich nicht so gut klar und wünschen sich lieber jemand, der irgendwie nur einfach funktioniert und nicht jemand, der auch mal irgendwie klar sagt, was er irgendwie denkt. Aber ich glaube, gerade das ist in der kurzen Zeit bei uns beim HSV bei vielen Leuten wirklich angekommen. Und ja, deswegen auf jeden Fall gespannt, wie du das so siehst.
Ja, also man muss ja sagen, es beginnt ja immer jetzt schon mit dem Kreis nach dem Spiel, der so beim Trainerlehrgang so gewünscht ist, sage ich jetzt mal, um die Spieler schon so für die Interviews zu briefen. Ja, das ist ja eigentlich ja genau das, was ich nicht so mag. Also nach dem Spiel, finde ich, kann man seinen Gefühlen freien Lauf lassen, egal ob es positiv ist oder negativ, das Ergebnis. Man sollte immer sagen, was einem so, ja, gerade so auf der Zunge liegt. Und ja, so habe ich das immer gehandhabt. Also, ja, keine Ahnung, ob es daran liegt, dass ich so ein, wie der Fender gesagt hat, so ein geiler Macker bin, oder ob es daran liegt, dass ich ja so eine robuste Spielweise habe, mich immer den Ball reinknalle, mir nie zu schade war, in irgendeinen Zweikampf zu gehen. Klar habe ich mir die Zeit auch nochmal anders vorgestellt, wenn ich das jetzt so rückblickend sehe, gerade ja, mit dem ersten Spiel Dresden, was da alles passiert ist, und dann kommst du zurück ja, und springst direkt in die Bresche und holst dir da rot. Klar, war es glücklich, dass wir dann gewonnen haben. Aber ja, dadurch habe ich ja direkt erstmal gefühlt 4-5 Spiele gefehlt. Und so habe ich mir das natürlich am Anfang nicht vorgestellt. Aber ja, der Erfolg war am Anfang da. Deswegen konnte man das auch gut verkraften. Und als ich dann gespielt habe, ja, hat es dann einfach nur Spaß gemacht, dem Team zu helfen, sich da mit Stefan Ambrosius in jeden Ball reinzuknallen und ja, Punkte zu sammeln.
Mit welchen Spielern hast du, gab es irgendwelche Spieler, mit denen du besonders gerne zusammengespielt hast? Du hast gerade schon Stefan Ambrosius gesagt, so, der hat ja auch echt ein ganz, ganz gutes Innenverteidiger-Duo. Hat es mit dem besonders gut harmoniert oder gibt es noch andere, wo du sagst, so, wow, ey, eigentlich Bombenspieler oder mega?
Naja, gerade wenn ich so uns als Innenverteidiger gesehen habe, hat es mit Stefan schon extrem viel Spaß gemacht. Ich denke, er verkörpert ähnliche Attribute wie ich, und der hat das in seinem jungen Alter schon extrem gut gemacht. Dass natürlich nicht alles immer funktioniert, ist klar, aber er hat extrem wenige Fehler gemacht, und ich muss sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht, da mit ihm da wirklich ja, Bälle zu verteidigen.
Haben wir auch Lasogga gefragt, bin mal gespannt. Gibt es so Trainingsweltmeister oder wo würdest du sagen, so wer sind so die besten 1, 2, 3 Spieler im Training, wo du sagst, wow, also die können wirklich richtig kicken? Außer du selber natürlich.
Boah, da würde ich mich nicht dazu zählen.
Hat Lasogga sich auch nicht.
ja, ich würde sagen, Donny Kittel ist so einer, der extrem hohes Niveau hat. Also das zeigt er auch im Spiel, dass er jede 1-gegen-1-Situation lösen kann. Der Torschuss von ihm oder generell die Schusstechnik, ja, ist schon erstklassig. Ja, Tim Leibold mit seiner Technik ist immer ja, vorne dabei bei den Trainingsweltmeistern. Und ja, da gibt es einige, die im Training schon extrem viel Gas geben ja, und das dann auch im Spiel auch umsetzen.
Bekanntlich hat es ja nicht ganz gereicht zum Aufstieg. Es lief ja am Anfang gut, wie du gesagt hast, so klassischerweise bis um den 20. Spieltag rum. Dann war so ein Bruch drin. Wie hast du dir das jetzt rückblickend erklärt? Was ist da vielleicht schiefgelaufen?
Ja, intern haben wir natürlich extrem viel geredet, gerade nach diesem Spiel da in Osnabrück. Da wurden auch, ja, sind auch ein paar verhärtere Worte gefallen, woran es liegen könnte. Man hat analysiert, hat für die nächste Saison schon ja, versucht, ein paar Stichpunkte zu finden, was man ändern kann. Und da habe ich auch meine Meinung dazu gegeben. Am Endeffekt ist für die Saison jetzt nicht mehr wichtig, was ich da gesagt habe. Aber halt, ich glaube, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil
das wir sind ja unter uns, ist ja gar kein Problem.
Ja, es sind auch so internas, ja, die man jetzt nicht.
Aber wenn man die Saison dann nochmal so ein bisschen durchgeht, also dann ja, 20. Spieltag, 21-20, so ein leichter Hänger dann, und dann hat man es aber auch hinten raus dann nicht geschafft, irgendwie die Kräfte zu bündeln. War es dann irgendwie, dass die Mannschaft so als Team nicht mehr richtig zusammengefunden hat, oder der Trainer hat die Mannschaft vielleicht irgendwie nicht mehr erreicht? Also gab es da so ein paar Punkte, wo man sagen kann, das oder jenes ist schiefgelaufen?
Ich muss ja sagen, ich war nach meiner Verletzung da, war ich nicht mehr, klar, ich war beim Team, aber ich war bei den Trainings, bei den ganzen Trainingseinheiten war ich nicht mehr auf dem Platz und weiß auch nicht, was da immer so passiert ist, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass die Stimmung jetzt irgendwie zum Negativen hinkippt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass die Mannschaft an sich glaubt. Vielleicht haben wir zu lange zu viel schön geredet, auch ja, nach Unentschieden oder so, oder haben nach einer Niederlage mal nicht richtig auf den Putz oder auf den Tisch gehauen. Glaube, dass wir da einfach untereinander auch zu lieb waren und wenn negative Dinge angesprochen wurden, dass wir die jetzt nicht so akzeptiert haben und nicht verbessert haben. Da kann man schon alle mit ins Boot nehmen. Es ist nicht immer nur die Mannschaft, es ist genauso ein Staff. Und ja, deswegen.
Also jeder hat sozusagen, jeder hat so seinen kleinen Anteil. Und fandest du es dann richtig, dass man das dann vielleicht immer hinten raus mit einem neuen Trainer probiert hat? Oder irgendwie überflüssig?
Ja, man hat ja schon gesehen, dass es direkt ein ganz anderes Selbstverständnis war, wie man dann aufgelaufen ist. Man hat es dann halt einfacher gehalten mit einem 4-4-2. Forst hat dann natürlich viele Spieler auch stark geredet und das hat auch vielen gut. Ich glaube, dadurch, dass wir es einfach gehalten haben und uns an die Basics gehalten haben, war das eigentlich auch relativ erfolgreich unter ihm. Also wir haben ja aus 4 Spielen 3 Siege mit ihm geholt, oder?
Ja. Ja, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, aber
ist ja auch schon ein bisschen her, ne?
Ich glaube, das war wahrscheinlich einfach dann nur ein Ticken zu spät, dann Horst dann das Steuer übernehmen zu lassen.
Wir haben ja auch immer viel darüber diskutiert und haben so aus unserer Sicht irgendwie der Dinge geschaut, woran hat es gelegen. Wir hatten manchmal das Gefühl, dass unter Daniel Thune, dass er teilweise zu viel von der Mannschaft irgendwie erwartet hat. Und wie du gerade sagst, unter Horst wurde es dann erstmal wieder so ein bisschen einfach 4-4-2 und irgendwie man hat sich mehr auf das Fußballspielen irgendwie fokussiert, ne? Und er hat die Spieler stark geredet und ich hatte immer so, oder wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass unter Daniel Thune super Fußballtyp und super Fußballtrainer, aber vielleicht doch teilweise zu viel von der Mannschaft gefordert hat und einige Spieler vielleicht das gar nicht umsetzen konnten am Ende.
Ja, man muss ja auch sagen, die zweite Liga ist auch extrem anspruchsvoll. Also nicht nur, was das Taktische angeht, sondern auch, ja, wenn man sieht, jetzt nehmen wir nur Sandhausen, also die, wenn es gegen den HSV geht, dann stehen die wahrscheinlich schon statt 8 Uhr, stehen die schon 6 Uhr auf und sind nochmal viel heißer als vielleicht gegen andere Gegner. Und die wollen es dann halt dem großen Verein dann halt unbedingt zeigen. Und ich glaube, solche Spiele hast du als HSV in dieser Liga halt sehr oft. Und deswegen muss man das gerade in solchen Spielen halt einfach halten und nicht wilde Dinge dann von der taktischen Ausrichtung machen, sondern man muss den Kampf dann erstmal annehmen. Und ja, ich glaube, um Sandhausen zu schlagen, reicht es nicht nur, schönen Fußball zu spielen, sondern ja, da muss man auch echt bei den Zweikämpfen dagegen halten. Und das ist uns auch bei dem Spiel in Sandhausen halt überhaupt gar nicht gelungen, was uns halt zu Hause gegen Sandhausen gelungen ist. Also das ist halt immer so eine Diskrepanz, die man sich so nicht erklären kann, gerade wenn man zu kleineren Vereinen auswärts fährt.
Ja, also ja, finden wir als Fans auch mal wieder krass, dass man denkt ja, 100% Einsatz sollte erstmal eine Grundvoraussetzung sein. Und wenn man dann auf jeder Position besser besetzt ist als der Gegner, was spricht denn eigentlich gegen einen Sieg? Nicht viel. Aber so ist es halt, so war es die letzten 4 Jahre ja nicht. Man war ja meistens immer schon auf jeder Position oder zumindest gefühlt auf 80% der Position besser besetzt als der Gegner, aber hat dann ja doch immer irgendwie unterm Strich nicht für den Aufstieg gereicht. Und dann kam ja die Sommerpause und dann kam erstmal Tim Walter. Für dich ging es dann ja irgendwann weg. Eine Trennung war ja auch eher holprig. Gibt es da noch irgendwie was zu sagen, wo du sagst, so, boah, habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt oder am Ende des Tages doch ganz froh, in Trün zu sein?
Boah, als ich den Namen Tim Walter als Trainer das erste Mal gehört habe, habe ich schon so gedacht, okay, es ist eine große Veränderung jetzt. Da muss man sich schon extrem auf neue Dinge einlassen, weil man ja seinen Fußballstil so aus den vorigen Stationen halt kennt, aus Stuttgart, aus Kiel. Und ja, bin da auch reingegangen, ja, mit dem Willen, mich da echt zu dran gewöhnen und ja, mich dem Spielstil anzupassen, aber ja, so richtig gepasst hat das nicht. Auch von der Chemie her muss man ja sagen, dass es dann zwischen uns jetzt nicht so gefunkt hat, wo es vielleicht mit anderen Spielern oder bei mir mit anderen Trainern schon anders gefunkt hat. Und deswegen war es von vornherein oder nicht von vornherein, sondern ist dann relativ schnell klar geworden, dass es keine positive Zusammenarbeit wird. Auch wenn das anders kommuniziert wurde, hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass man auf mich zukommt und sagt, hier Junge, schau mal, das mit uns passt nicht, du passt nicht in meinen Stil rein. Lass uns eine Lösung finden. Und ich finde schon, dass man dazu ja, die Eier haben kann und einem das auch ins Gesicht sagen kann. Aber ja, in der heutigen Zeit geht es halt auch um andere Dinge dann noch, wenn man das Finanzielle sieht und alles rum und dran. Und deswegen wird das halt nicht so klar angesprochen, wie man sich das vielleicht auch selber wünscht.
Hast du vielleicht mal überlegt, von dir aus zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, das passt nicht, ich würde gern vielleicht mal wechseln? Oder hast du eigentlich bis zur letzten Sekunde gedacht, komm, ich beiß mich da durch, auch wenn es jetzt nicht, weiß nicht, der Spielstil mit deinem Spielstil so zusammenpasst?
Ja, klar, da gibt es doch immer so die ein, zwei Punkte oder die ein, zwei Momente, wo man denkt, ja komm, jetzt gehst du hin und sagst, boah, lass uns das vielleicht beenden, weil es halt nicht passt. Aber ja, ich habe in der kurzen Zeit so viel mit dem HSV durchgemacht und wollte halt unbedingt da auf die Zähne beißen, weil ich schon so das Gefühl hatte, dass ich ja einfach noch auf dem Level bin, um der Mannschaft zu helfen. Ich habe mich jetzt noch nicht so auf dem absteigenden Ast gesehen und hatte immer so das Selbstverständnis oder das Selbstvertrauen zu sagen, dass ich mich in der Mannschaft sehe und dass ich der Mannschaft auch weiterhelfen kann. Und ja, so das Gefühl hatte ich auch von meinen Mitspielern. Und deswegen habe ich dann immer in den ein, zwei Momenten habe ich mir dann noch gedacht, komm, beiß auf die Zähne, das wird schon. Und hatte dann auch so die Unterstützung von meiner Frau, von meiner Familie, die gesagt haben, ja, du schaffst das schon, Schatz, und dann, das wird schon die Saison. Und ja, dann halt alles anders gekommen, als man gedacht hat.
Ich habe, du sagtest ja vorhin schon irgendwie mit Stefan Ambrosius, ähnlicher Spielertyp. Da war mir irgendwie schon, da hatte ich schon irgendwie so gedacht, so, boah, jetzt mit Toni Leistner und Stefan Ambrosius, die sich ja sehr ähnlich sind, so vom Typ her, zwei Leute auf der Position oder auf der Innenverteidigerposition, das wird schon echt heavy werden. Und dann unter dem Spielstil von Tim Walter, da wird einer wahrscheinlich über den Jordan gehen und ja, und da wird man sich geworden, ne? Ja, und da wird man sich wahrscheinlich 50-50. Ja, aber da überlegt man sich wahrscheinlich auch, ne? Hast du den jungen Ambrosius oder den Leistner, der jetzt vielleicht noch 2-3 Jahre irgendwie auf dem Niveau kicken kann? Ja, wird wahrscheinlich auch eine Überlegung beim Verein gewesen sein, wie man damit umgeht. Wie man es nachher kommuniziert und wie man damit umgeht, das ist ja nochmal eine andere Sache. So, aber vom Sportlichen her, glaube ich, ist unter dem Stil, den Walter jetzt spielt, ist für Leute wie dich, ist es wahrscheinlich sehr schwierig, da Fuß zu fassen.
Ja, hat man ja auch gesehen. Mhm. Also klar, mich hat man jetzt nicht mehr auf dem Spielfeld gesehen bei den Pflichtspielen. Aber ja, mache ja auch kein Geheimnis draus, dass ich mich extrem schwer getan habe, auch in den Testspielen. Das hat der Trainer gesehen und haben auch ja, Außenstehende gesehen. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, wie es gekommen ist, ist es jetzt für alle Seiten das Beste. Und ja, für Stefan wünsche ich mir einfach nur, dass er trotzdem den Weg zurückfindet in die Startelf. Also, weil der Junge hat so viel Talent. Ich denke schon, dass er da in die Startelf gehört.
Ja, das denke ich auch.
Wir haben noch eine weitere Frage bekommen. Ich spiele sie mal ab, noch zu deiner Zeit hier in Hamburg. Und zwar kommt sie vom Hamburger Abendblatt. Wahrscheinlich wirst du mit denen auch zu tun gehabt haben. Ich spiele es mal ab.
Hier ist Kai vom Abendblatt. Viele Grüße derzeit aus Teneriffa, wo ich gerade noch im Urlaub bin. Du bist heute ja im Podcast und normalerweise akquirieren wir ja mal Sprachnachrichten für unseren Podcast. Heute darf ich einmal selbst eine Sprachnachricht schicken mit einer Frage und die Chance möchte ich natürlich gerne wahrnehmen. Eigentlich alle Profis, mit denen wir ein Interview führen, sagen uns, dass sie gar keine Zeitung mehr lesen, dass ihnen auch die Bewertungen egal seien und die Noten sowieso. Und wenn wir aber mit Profis sprechen, die ihre Karriere gerade beendet haben, dann erzählen die uns immer, dass sie eigentlich sehr wohl doch immer noch alles gelesen haben und vor allen Dingen die Noten und die Bewertungen ihnen wichtig waren. Jetzt bist du noch nicht am Ende deiner Karriere, aber ja bald irgendwann. Und vielleicht kannst du in dieser illustren Runde einmal kurz verraten, was denn nun die Wahrheit ist. Liest du noch Zeitungen? Liest du die Artikel über dich selbst? Interessierst du dich dafür, was über dich in der Zeitung steht? Wird dir das zugeschickt? Und wie ist es nach den Spielen? Guckst du gleich am nächsten Tag, hast du in meinem Kicker geguckt, wie deine Note ist? Hast du am Abendblatt die Einzelbewertung gelesen? Hast du die Bildnote, war die dir wichtig? Oder ist dir das wirklich alles egal? Ganz liebe Grüße aus Teneriffa und weiterhin viel Glück in Belgien. Auf bald. Beste Grüße. Ciao.
Ja, das war Kai Schiller, Sportchefmoderator, ne? Chefmoderator im Abendblatt. Toni, was sagst du denn zu Kai?
Nur ja, erstmal schön, dass er sich gut gehen lässt auf seiner Rippe. Ne?
Läuft bei ihm.
Ja, ist ja genauso, würde man, glaube ich, lügen, wenn man sagt, man liest keine Presse. Einem sind die Bewertungen egal. Gerade aber
vor allem vom Kicker.
Ja, ich wollte gerade sagen, zu meiner Hamburger Zeit habe ich wirklich höchstens die Kickernote mal verfolgt. Aber was so im Abendblatt, muss ich ehrlich sagen, so richtige Zeitung habe ich ja zu Hause nicht und wie ich online da auf die Note komme, keine Ahnung, beim Abendblatt. deswegen eigentlich war es immer nur so die Kickernote, die man sich angeguckt hat und sonst war es halt immer nur so Statistiken, die ich mir so von den Trainern noch geben lassen habe. Laufstatistik, Zweikampf, Passquote, aber sonst einem wird eigentlich alles zugetragen, was über einen geschrieben wird, gerade in der Presse. Ja, also man kommt nicht drum rum. Also selbst wenn man sagt, man liest es nicht, im Endeffekt gibt es einen Kabinennachbar, der sagt dir trotzdem, oh, hast du das heute gelesen und so. Und dann ist man so angestichelt, dass man sich vielleicht doch durchliest.
Ja, ist auch interessant. Henning Beek fragt noch bei uns auf Instagram, was war denn dein schönster Moment im HSV-Trikot? Gibt's da einen?
Boah, also war nicht der Moment, als ich auf die Tribüne gesprungen bin.
Einige schon.
Ja, für mich immer die Momente, wenn ich mal ein Tor schieße, weil die für mich nicht so häufig vorkommen. dann natürlich auch gegen einen Gegner, wo man eigentlich auswärts nicht so oft trifft, gegen Heidenheim. Natürlich war das Ergebnis dann im Endeffekt nicht so pralle, aber das sind natürlich auch so Momente, wo ich mir denke, oh, man kann doch noch das Tor treffen und die einen dann trotzdem stolz machen. Und boah, der schönste Moment war einfach, als ich mit einem HSV-Trikot auf den Platz gelaufen bin, weil ich als Kind nie gedacht habe, dass ich mal für so einen großen Verein spielen werde. Klar, ich sitze nicht in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga, aber trotzdem hat er das mit einem gewissen Stolz erfüllt. Und das ist eigentlich über die ganze Saison gesehen, war das so mit der schönste Moment, als man das Trikot das erste Mal so übergestreift hat.
Ja, es ist doch Musik in unseren Ohren. Herrlich, herrlich. Ja, also was für eine spannende Karriere auf jeden Fall bei dir bisher und auch wirklich, hast viel erlebt, scheust auf jeden Fall letztendlich ja dann auch irgendwie keine Konfrontation, was dich ja ausmacht, ne? Also wie schon eingangs gesagt, ganz viele Leute empfinden dich als ehrlichen Typen und sagen, dass Fußball mehr von solchen Typen braucht und nicht alles so glatt gebügelte aus der 0815 Fußballschule. Vielleicht natürlich deiner Vergangenheit in Dresden und als Ballschlepper und so weiter und so fort die harte Schule noch geschuldet im positiven Sinne. Also finde ich wirklich richtig, richtig cool. Muchel, haben wir noch eine allerletzte Frage? Oder ansonsten sind wir auch schon gefühlt über der Zeit.
Wie gefällt dir die Stadt Hamburg? Schreibt hier noch Kevin. Also ich glaube, Hamburg ist immer eine Reise wert, oder?
Schön, dass du die Antwort vorwegnimmst, Muchel.
Nee, ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Also meine Frau wohnt ja immer noch da. Haben ja noch unsere Wohnung da. Da ist damit geschuldet, dass unser Vermieter uns jetzt nicht so rauslässt, wie wir uns das gewünscht haben. Aber trotzdem bin ich ja dann ab und zu noch oben und es ist immer wieder schön, bei uns in der Gegend so durch die Straßen zu schlendern und Zeit mit meiner Familie da zu verbringen.
Ja, das ist doch cool. Und hast du schon Pläne für nach der Karriere? Vielleicht, wann auch immer es aufhört, in ein paar Jahren, 5 Jahren, 6 Jahren?
Mit Tuschel zusammen vielleicht?
Wenn es nach dem Mann vom Abendblatt geht, ist es ja nicht mehr so lange, mein Karriereende.
Ja, wann ich auch... Ich dachte auch so, okay, alles klar, schon der erste Abgesang hier.
Auf jeden Fall gehe ich zurück nach Dresden. Wir haben da gerade ein Grundstück gekauft und wollen dann Anfang nächsten Jahres anfangen zu bauen. Und deswegen geht es auf jeden Fall wieder nach Dresden zurück. Was beruflich dann dabei rausspringt, klar würde ich mir wünschen, so im Fußball zu bleiben. Vielleicht auch... mit meinen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, Dynamo Dresden vielleicht ein bisschen zu unterstützen, in was für einem Bereich, keine Ahnung, aber das wäre so ein Traum.
Würdest du dich eher so auf dem Platz sehen als Trainer, also eher Richtung Trainer oder Profi oder eher Richtung TV? Also Entertainment. Oh. Ist ja weit gefasst TV, ne?
Also so im Dschungelcamp wirst du mich nie sehen.
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob so ein Thorsten Legert jetzt 2.0 Frisur passt schon mal.
Ja. Auch so als Trainer nicht. Ich würde schon so gerne im Hintergrund ein bisschen arbeiten. So dieses ganze, dieses on point, so on fire zu sein, so am Wochenende. Das hat mir jetzt dann erstmal ausgereicht. Das hatte ich dann lang genug, sage ich jetzt mal, in meiner Karriere dann. Mhm. Klar, ich hoffe, ich habe es jetzt noch ein paar Jährchen. ich würde dann schon gerne so auch die Wochenenden mit meiner Familie verbringen. Klar, wird man mich dann auch öfters in irgendwelchen Stadien sehen, aber nicht an der Seitenlinie und nicht vor der Kamera.
Aber ich habe doch noch eine Frage, nämlich jetzt zu deinem aktuellen Verein, nämlich mit Bernd Hollerbach. Spricht man da über die HSV-Zeit? Also Bernd hat natürlich eine ganz klar eine HSV-Vergangenheit und der kennt den Verein natürlich auch aus dem FF. spricht man, tauscht man sich da nach dem Training nochmal aus über das Spiel vom HSV? Wahrscheinlich wird das auch irgendwo noch verfolgen oder zumindest auch, wie du sagst, bekommt man Sachen zugetragen. Ist das so eine Sache, die einen da nicht loslässt, gerade wenn man so einen wie Bernd Hollerbach noch als Trainer mit dabei hat?
Ja, wir reden jetzt nicht nur nach den Trainingseinheiten. Wir setzen uns schon ab und zu mal so zusammen, analysieren unsere Spiele, reden dann natürlich aber auch über HSV-Spiele. Ja, ist natürlich, er hat die Zeit als Spieler hier extrem genossen und war ja auch zu einer sehr erfolgreichen Zeit da. Und man muss ja auch sagen, dass er zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt dann HSV-Trainer geworden ist, wo es halt eine extrem schwierige Zeit war. Und ja, über solche Zeiten hat man sich dann ausgetauscht und
Ja. Welcher HSV-Trainer hatte denn eine erfolgreiche Zeit in letzter Zeit?
Alles.
Es waren ja doch einige. Also es ist immer ganz lustig, wir lachen da immer drüber, aber viele so aus der aktiven Fanszene auch, die kennen das gar nicht, international zu fahren. Also ich habe es noch so ein bisschen mitbekommen, so die UEFA-Cup-Zeiten und irgendwie in Fulham, irgendwie Halbfinale, wo wir mit Petric irgendwie noch getroffen haben und eigentlich fast schon im Finale standen. Aber viele von den jungen Fans, die jetzt irgendwie so zum Fußball gekommen sind, die kennen es ja gar nicht mehr, irgendwie mal international zu fahren, irgendwie in ein anderes Land oder auch jetzt die letzten 4 Jahre nicht mal Bundesliga zu spielen. Ich bin echt gespannt, wie das wird, weil sollten wir es irgendwann mal wieder schaffen, in die erste Liga aufzusteigen und mal wieder international zu spielen, was das für eine Euphorie irgendwie geben wird. Und da freue ich mich derbe drauf.
Ich kann nur sagen, es kann ja schneller gehen, als man denkt, wenn man jetzt Union Berlin sieht.
Ja.
Mein Reden. Oder DFB-Pokal, ne? Auch mal einen Durchmarsch machen oder
so. Ich hab mir gerade die Tickets besorgt für Union. Jetzt gegen Anderlecht spielen sie, ne?
Rotterdam,
ja. Anderlecht war von dir vorhin. Gegen Rotterdam in Berlin. Da fahre ich auf jeden Fall hin, da werde ich mir das mal anschauen. Die spielen im Olympiastadion, habe ich gesehen.
Ja, die müssen die europäischen Spiele da absolvieren,
ja. Ja, gut. Also was eine Reise, war eine coole Folge und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch wenn wir jetzt ein bisschen überzogen haben. Ich hoffe, du kannst deinen Abend trotzdem noch genießen und dann vielleicht mal irgendwie bis in die Zukunft. Vielleicht machen wir noch eine Folge, wenn ihr international spielt mit Truden, HSV aufgestiegen ist, die Welt ist rosarot, alle sind wieder happy. gut. Also, vielen Dank, Toni, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.